Ja, jetzt muss ich doch zuerst mal jemanden begrüßen und freue mich, Pfarrer Lotz hier zu sehen. Und auf der anderen Seite erschrocken, dass er das darf. Aber wenn er so weit hergestellt ist, wollen wir uns alle freuen und Gott preisen, dass die Operation so gut war, dass er unter uns sein kann. Wollen wir Gott, der die Hände der Ärzte da auch ganz bestimmt gut geführt hat, einmal loben, und das können wir mit einem kurzen Applaus tun. Ich möchte diesen einen Vers aus dem Psalm 73, der Vers: Bis ich ging ins Heiligtum und sah auf ihr Ende. Was ist denn das Ende der Gottlosen? Vergleichen mit einem anderen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 16. Da steht von den Christen über ihre Zukunft: Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Einer hat mal gesagt, die Hölle ist, wenn ich dort tun muss, was ich hier tun wollte, nämlich ohne Gott sein, gottlos sein. Des Menschen Wille ist dann nicht nur sein Himmelreich, sondern auch sein Höllenreich. Und der Himmel ist dann, wenn ich dort tun darf, was ich hier schon wollte, aber dort in Vollkommenheit, nämlich mit Gott zusammen sein. Das Thema, das wir aus verschiedenen Gründen gewählt hatten, war zu groß für eine Predigt. Das Thema Leiden, warum lässt Gott das zu? Und deswegen hatten wir zwei Teile angeboten. Letzten Sonntag allgemein Leiden und heute etwas spezieller: Leiden im Leben des gläubigen Menschen, Leiden im Leben von Christen. Am letzten Sonntag gab es drei große Hauptgedanken. Erstens: Eine durch Leiden zerbombte Schöpfung lässt in ihren Ruinen, die übrig sind, wie der zerbombte Kölner Dom nach 1945, immer noch genug von einem guten Architekten ahnen. Gott hat die Schöpfung gut gemacht. Das geht auch durch Leiden nicht verloren, dieser Gedanke. Zweitens: Warum gibt es aber dann jetzt Leiden, wenn Gott die Schöpfung anders gedacht war, als wir sie heute vorfinden, und das Geschöpf geplagt durch Leiden und Schmerzen darin auch? Da half das Nachdenken über die Gesetzmäßigkeiten der Liebe, ein Leben in der Übereinstimmung mit Gott, in der Stimmigkeit mit Gott ist ein glückliches Leben, hatten wir festgestellt. Aber jemanden zu seinem Glück zwingen, zerstört das Glück. Und deswegen musste Gott in einem bestimmten Sinne, in Anführungszeichen, musste Gott also, obwohl er souverän und frei ist, den Menschen möglich machen, auch Nein zu sagen zu sich, zu ihrem Glück. Wenn Gott das Prinzip der Liebe aufrechterhalten wollte, dann musste er das Risiko eingehen, dass sein geliebter Mensch auch sein Liebeswerben mit Nein erwidert. Das ist geschehen, und Liebe schließt die Freiheit zum Nein ein, aber nicht die Folgen des Nein. Wir sind nicht von den Folgen frei, die wir uns damit einholen. Und Leiden und Schmerzen körperlicher, seelischer und geistiger Art sind eine dieser Folgen. Und der dritte Hauptgedanke war dann, dass in einer Welt der Sünde, also des Getrenntseins von Gott, Schmerzen eigentlich normal sind. Von daher eigentlich nicht so ein großes Problem, wie immer getan wird. Und wir haben sogar provozierend gesagt, viel größer ist das Problem der Freude. Also, warum gibt es in einer Welt der Sünde noch so viel Freude für Körper, für Seele, für Geist? Und das führte uns zum Thema, warum lässt Gott das Gute zu? Zumindest sollten wir, und so haben wir geschlossen, dass auf der einen Waage, wenn wir schon auf der einen Waage liegen haben, warum lässt Gott das Leiden zu, das Gewicht auf die andere Waage auch immer legen? Warum lässt Gott so viel Gutes zu und damit aufwiegen? Gleichgewicht. Und so wollen wir heute fragen, wenn doch ein Mensch durch sein Christsein wieder in Übereinstimmung kommt mit der Quelle des Glücks, mit seinem Ursprung, wieso gibt es dann in solch einem Leben oft so viel Leiden? Und da möchte ich uns abholen vom letzten Sonntag und von diesem Geheimnis herkommen, dass man sich mal klar machen muss, wie seltsam der Mensch ist, wie seltsam wir scheinbar sind, dass wir das Gute selbstverständlich hinnehmen und bei Leiden ist sofort Gott da. Ob es nun in Vorwurf geschieht oder auch positiv. Gott ist sofort im Gedanken da. Beim Guten offensichtlich nicht. Und dieser englische Christ C.S. Lewis sagte es so, Gott flüstert scheinbar in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen in Freuden nur leise. In unseren Schmerzen scheinbar ruft Gott laut. Sie sind sein Megafon, um wieder aufzuwecken, wenn wir taub geworden sind. Also, er will sagen, das haben wir alle schon bemerkt, wie schwer es ist, unsere Gedanken auf Gott zu richten, wenn es uns rundherum gut geht. Ist doch so, oder? Wir haben alles, was wir brauchen, sagen Leute, wozu Gott? Ein schrecklicher Ausspruch, wenn dieses Wort alles rein materiell verstanden wird und Gott eben ausschließt. Könnte es also sein, dass der erste neue Gedanke heute Morgen, dass Gott uns manchmal daran erinnern muss, dass dies nicht unser letztes Zuhause ist hier, unser letztes Glück? Könnte es nicht so sein, Gott, der uns geschaffen hat, weiß, wer wir sind und dass unser Glück in ihm liegt. Wir aber wollen es nicht in ihm suchen, wir misstrauen ihm. Und solange er uns noch irgendeine andere Zuflucht lässt, wo wir es eben so halbwegs erwarten, solange unser Leben, unser eigenes Leben, unser selbstbestimmtes Leben, unser autonom geführtes Leben uns als Glück vorkommt, wollen wir es Gott nicht ausliefern, dieses Leben. Was also kann Gott, und zwar in unserem eigenen Interesse dann, anderes tun, als uns unser eigenes Leben ein bisschen weniger angenehm machen und uns wegnehmen für eine Zeit lang, was sich fälschlicherweise als Quelle des Glücks ausgibt. Wir sehen mit Betroffenheit, wie Leute, die es nach unserer Meinung, wir sagen, nicht verdient haben, womit hat er das verdient? Leiden. Unschuldige, sagen wir. Obwohl, wenn wir ihr Leben kennen würden, gäbe es vielleicht Gründe. Aber wir sagen, warum muss er leiden? Leute, auch Christen, die sich hier redlich abgemüht haben und jetzt vielleicht so weit sind, um sich dann mit Recht an einem Lebensabend noch zu freuen, das habe ich schon erlebt, werden plötzlich mit einem Leiden konfrontiert, das sie fragen lässt, warum jetzt, wo wir doch alles so uns noch vorgenommen haben, dies und jenes zu tun, was wir alles zurückgestellt haben, und jetzt wollten wir es genießen und jetzt ist es nicht mehr möglich. Stellen wir uns mal vor, Gott könnte recht haben, wenn er denkt, was wir erwirtschaftet haben, macht uns noch nicht glücklich. Und darum beunruhigt er uns ein bisschen, indem er uns im Voraus vor einer Unzulänglichkeit warnt. Wir müssten das ja später sowieso entdecken, dass wir, auch wir Christen, was wir so genießen, nicht behalten können. An den Freuden dieser Welt. Wir müssen alles verlassen. Er macht uns also das Leben inmitten des Lebens schon ein bisschen weniger süß, damit es uns hinterher nicht plötzlich ganz sauer wird. Er ist doch der, der es gut mit uns meint dabei. Ist es nicht eine Schande, schämen wir uns nicht, wenn wir immer erst dann zu Gott kommen, wenn er der letzte Lückenbüßer ist? Ich schäme mich jedenfalls dann immer. Vorher brauchen wir ihn nicht. Und an den Grenzen unseres Lebens plötzlich ist sofort Gott da. Vorher haben wir ihn vergessen. Also trifft uns Gott manchmal mitten im Leben, um uns durch Schmerzen jede falsche Selbstgenügsamkeit zu nehmen und wir werden ganz auf Gott geworfen. Wenn alle rein natürlichen Beweggründe und Hilfen nämlich wegfallen, dann handelt der Mensch ja doch einzig in jener Kraft, die Gott verleiht. Dann weiß er sich ganz abhängig von Gott. Dann erinnert er sich plötzlich wieder, dass er religiös ist, und das heißt abhängig. Das ist eine der Bedeutungen des Wortes vom sterbenden Samenkorn auch. Jesus ging uns in diesem Ausleben dieses Wortes voraus. Das Samenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt, wenn es nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Es geht uns einer voraus in diesem schweren Weg. Die Bibel sagt uns, dass der Weg zur Herrlichkeit durchs Leiden geht. Aber Jesus ging voraus. Und diese schwere Aufgabe hat schon er für uns geleistet. Und die Hand dieses Meisters hält uns, wenn wir vor schwierigen Aufgaben stehen, wenn wir nachzeichnen sollen, was er vorgelebt hat. Warum wundern wir uns, wenn Jesus, der Meister, gelitten hat, dass auch für uns Christen Christsein auch Leiden bedeuten kann? Dem Jünger steht nichts anderes zu als dem Meister. Wir schreiben aber nur eine Kopie. Wir können uns trösten. Jesus schrieb das Original und hat es schwer gehabt. Aber wir folgen nur nach. Von daher versteht sich, dass es ein Trost sein kann für uns und Christen in Gemeinden, die viel Schmerzen aushalten müssen, wenn sie sagen, ich habe ein Vorbild. Ich selber ging getröstet aus einem Krankenzimmer eines Gemeindemitglieds, der sehr viel zu leiden hat. Und als ich ihn fragte, der ihn trösten wollte, wie halten Sie das bloß aus, sagte er, ich habe ja ein Vorbild. Er war nicht allein. Meine eigenen bescheidenen Erfahrungen aus den letzten Jahren sind zum Beispiel die, ich gehe vor anderthalb Jahren abends nochmal vor dem Hotel im Skiort spazieren, rutsche ganz plötzlich so aus, dass ich mir den Knöchel und den Bänderriss breche, Knöchel breche, Bänderriss zuziehe. Und das ganze Kartenhaus vom Glück, vom kleinen Glück eines schon gekauften Skipasses, der jetzt natürlich ungültig wurde, das brach zusammen. Im Krankenhaus dann, ganz langsam, komme ich zum Nachdenken und rufe mir in Erinnerung, dass es ja von Gott sowieso nicht so gedacht war, dass ich mein Herz an diese Spielzeuge hängen sollte. Die Piste noch ein bisschen schneller runterzufahren als letztes Jahr oder so. Sondern dass mein wahres Glück sowieso Christus ist und dass mein wahres Gut sowieso in einer anderen Welt liegt, die noch schöner ist als die Welt, auf die ich dort von 2.500 Metern rund um mich blicken konnte. Wie schön muss erst der sein und der Ort, wenn der es doch seine Schöpfung schon so schön gemacht hat. Und doch sind wir immer wieder in Gefahr, gelingt es uns immer wieder, uns ganz in dieser Welt zu verlieren, auch uns Christen. Und da dienen die Schmerzen manchmal, um uns zu erinnern. Dann hängt man für einige Zeit als Geschöpf ganz an Gott und lebt aus seiner Kraft. Aber wenn die Schmerzen nachlassen, dann springt die menschliche Natur wieder zurück zu den Spielzeugen. Nun kann einer sagen, Gott hat das alles gemacht, nicht damit wir uns nicht daran freuen. Natürlich. Gott hat viel Freuden ausgestreut, verschwenderisch viel. Aber er möchte doch, dass wir ihn dabei nicht vergessen. Gott hat mich also ein paar Tage gehabt, und zwar dadurch, dass er mir alles andere weggenommen hat, könnte man sagen. Ich hatte nur noch ihn. Trotzdem, das sagt nicht, dass die Leiden an sich gut sind. Es ist nur so, Gott kann Leiden eben doch benutzen, um uns manchmal aufzuwecken. Es kann auch dazu benutzt werden, den nicht direkt Betroffenen, also jetzt Leiden, fremdes Leiden, zum Mitleid zu erwecken. Gott kann fremdes Leiden benutzen, damit wir Mitleid lernen, Barmherzigkeit üben. Also Leiden ist ganz sicher nicht das Ziel. Gott wollte ganz unbedingt, dass wir unseren Spaß haben. Aber Leiden kann manchmal ein Mittel sein, das Ziel, das höchste Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren oder es wieder in den Blick zu bekommen. Gott hat sowieso die Welt so geschaffen, finde ich, dass das stabile Glück und die beständige Sicherheit nicht darin enthalten sind. Also das, was viele Schriftsteller, Filmemacher, Künstler ausführen und behandeln, die Vergänglichkeit der Freuden des Lebens, erinnert uns daran, dass das wohl nicht die Dinge sein können, an die es sich lohnt, ganz festzuhalten und darauf zu bauen, als wären das ewige Dinge. Trotzdem gibt es viel Freuden, Vergnügen, Fröhlichkeit. Wir sind niemals sicher und doch können wir eine Menge Freude haben. Ich habe Ihnen was mitgebracht aus dem letzten Jahrhundert von einem Christ, der 1802 bis 1856 gelebt hat, als evangelischer Pastor im katholischen Frankreich und der lange dann auf dem Krankenlager lag und der, wie es heißt, durch seine Andachten vom Krankenbett mehr Menschen im Glauben geholfen hat als in gesunden Tagen. Ein Ausschnitt für uns alle hören wir ihn selbst. Muno, vielleicht habt ihr nie darüber nachgedacht, welch eine Gnade es ist, einen Fuß vor den anderen setzen zu können. Von einer Straße zur anderen, ja selbst nur von einem Zimmer zum anderen, ohne Schmerzen gehen zu können. Oder welche Gnade es ist, wenn man müde geworden auf einer Seite zu liegen, sich wenden und ohne Schmerzen eine andere Stellung einnehmen kann. Oder welche Gnade es ist, essen zu dürfen, ohne zu leiden und vor allem die Geisteskräfte frei gebrauchen zu können, ohne Anstrengung sich zu unterhalten, schreiben, arbeiten im Dienste Gottes und der Menschen. Das alles habe ich 53 Jahre lang tun dürfen und ohne es in seinem ganzen Wert zu schätzen. Heute weiß ich es zu schätzen und ich wünschte, dass ihr es von mir lerntet, damit ihr unserem Gott euren Dank darbrächtet und noch einmal, Welche Gnade ist es, eine Nacht hindurch schlafen zu können, an seinen Körper gar nicht denken zu müssen, so als ob man keinen hätte. Sei dankbar für diese Dinge, damit Gott sie euch nicht nehmen müsse, um euch ihren Wert erst durch ihren Verlust erkennen zu lassen. Das unter dem Titel Abschiedsworte aus seinen erschienenen Andachten aus dem letzten Jahrhundert. Das soll uns aber jetzt nicht davon abhalten, dass auch wir heute Morgen noch sagen, dass wir gegen das Leiden angehen sollen. Medizin ist eine zutiefst christliche Wissenschaft. Jesus hat viele, viele Kranken geheilt, die zu ihm kamen. Er hat fast nie jemanden da stehen lassen. Er hat sich immer erbarmt. Und wenn wir uns daran erinnern, dass grundsätzlich Krankheit mit der Sünde in die Welt gekommen ist, und dass gleich bei den ersten Krankenheilungen von Jesus auch gesagt wird, in Rückblick auf das Alte Testament, das geschah, schreibt Matthäus, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Dann ist klar, dass keine Naturkraft und keine menschliche Kunst die Grundkrankheit heilen kann. Und so war Jesus auch Zeit seines Lebens traurig, wenn er Kranke geheilt hat. Aber sie haben es nicht zum Anlass genommen, Gott zu danken. Kennen wir noch die Geschichte von den 10 Aussätzigen und nur einer kehrte um und war dankbar und folgte Gott nach? Und die anderen nahmen es nun wieder zum Anlass, ihr eigenes Leben gesund zu leben. Aber wie gesagt, das alles bedeutet nicht, dass nicht auch wirklich richtig ist, neu zu überlegen, ob wir als Kirche nicht auch versäumt haben, alles an die Medizin abzugeben. Ob wir nicht auch einen Auftrag haben, gegen die Krankheit zu kämpfen. Ich habe ein altes Beispiel gefunden über ein Glaubensgebet um Gesundheit. Aus der Kirchengeschichte. Der alte Kirchenvater Augustin hat es aufgeschrieben. Er hat 354 bis 430 gelebt und lange Zeit war er ja der, der sich gegen den christlichen Glauben gesträubt hatte und hatte sich schließlich zur Freude seiner Mutter, die viel für ihn gebetet hatte, zu Jesus bekehrt. Als junger Glaubender, er war noch nicht mal getauft, ging er mit wenigen Angehörigen und Freunden auf ein Landhaus, um sich in der Stille auf die Taufe vorzubereiten. Und er schreibt in seinem weltberühmten Buch, so eine der ersten Autobiografien, die es abendländisch überhaupt gibt, die Bekenntnisse über diese Zeit. Wann werde ich all des Köstlichen gedenken, das diese Ruhetage in sich schlossen? Doch habe ich auch nicht vergessen und will es nicht verschweigen, wie hart mich, o Gott, deine Geißel traf und wie wunderbar schnell du dich meiner erbarmtest. Du peinigtest mich damals mit Zahnschmerzen und als sie so heftig wurden, dass ich nicht mehr sprechen konnte, kam es mir in den Sinn, die meinen, alle, die zugegen waren, zu bitten, sie möchten für mich zu dir flehen, denn dem Gott allen Heils. Ich schrieb es auf eine Wachstafel und gab's ihnen zu lesen. Er konnte ja nicht mehr sprechen. Alsbald, da wir in kindlich frommer Einfalt die Knie gebeugt, schwand der Schmerz. Welch ein Schmerz war es doch, und wie schwand er dahin? Schrecken ergriff mich, ich gestehe es, mein Herr und mein Gott, denn noch nie in meinem Leben habe ich solche Erfahrungen gemacht. Und das ist jetzt, ob wir für die Ärzte beten, dass wir sie in Gottes Hand legen, die an uns handeln, oder die Mittel, die wir nehmen. Aber dass eben wir wissen, auch dieses kindlich einfältige Gebet, das ja hier so schlicht wirkt, wie es nur sein kann, das einfach damit rechnet, dass Gott auch unser Arzt ist, helfen kann. Nicht schwärmerisch und nicht abgehoben, aber ganz real, dass Gott eben auch ein Gegenüber ist, wie ein Arzt. Da ist in der Kirchengeschichte einiges Wunderbares auch zu lesen. Und da gibt es Leute, die auch verändert wurden in ihrem Denken. Viele Jahrhunderte später gab es Luther. Und einer seiner Mitarbeiter war Melanchthon. Und so erinnert der Martin Luther Gott immer in seinen Gebeten an seine Verheißungen aus seinem Wort. Er hält Gott quasi sein Wort vor. Herr, du hast gesagt. Und Luther sagte, als sein wichtigster Mitarbeiter Melanchthon sterbenskrank war, ich habe im Gebet unserem Herrgott den ganzen Sack voll Verheißungen vor die Füße geworfen. Ja, und Melanchthon wurde wieder gesund. Blumhardt, der einige Jahrhunderte später lebte, ein Pfarrer bei Stuttgart, schreibt in seinen Büchern, wir haben einen Herrn, Jesus Christus, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat und Gaben empfangen für die Menschenkinder und der nichts von den Seinen fordert als bittet, so wird euch gegeben, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Wollen wir uns die Hilfe und ihm die Ehre nicht gönnen? Nichts gegen eine Kopfschmerztablette, aber eben Gott ist auch da. Überall sucht der Mensch Rat und Hilfe, nur nicht bei dem, der uns mit seinem Leiden ganz erkauft hat. Und dann wurde dieser Blumhardt so geführt, dass er immer mehr auch merkte, Gott möchte die Heilung. Und er konnte dann vielen Kranken helfen, die zu ihm kamen. Das war auch immer verbunden mit Sündenvergebung, mit Buße. Und es war eigentlich ein Erlebnis, ein so großes Leiden, das ihn einfach in diesen großen Glauben geführt hat. Und das war dieses Erlebnis. Er hatte noch nie jemanden um Heilung die Hand aufgelegt. Und da schrie eines Morgens eine Mutter um Hilfe. Sie hatte aus Versehen die kochend heiße Morgensuppe über ihr dreijähriges Kind geschüttet. Und Blumhardt lief hin und der ganze Leib war verbrüht. Das Kind schrie fürchterlich. Und Nachbarn wollten schon jemanden zum Besprechen holen, abergläubige Methoden dann zu helfen. Und dagegen wehrte sich Blumhardt entschieden und sagte den Eltern, sie sollten im Stillen beten und er selbst schloss das Kind in seine Arme und betete sehr herzlich, heißt es hier. Das Kind wurde still und hatte trotz vieler Brandblasen immerhin keine Schmerzen mehr im Augenblick. Und so kamen nach und nach Kranke aller Art, auch Schwermütige, Depressive, nach Möttlingen und später nach seinem gegründeten Heim Bad Boll. In vielen Fällen antwortete der Herr mit Heilung auf das Glaubensgebet. Und deswegen sollen Gemeindeglieder auch das tun, was die Bibel sagt. Sie sagt, wenn jemand krank ist unter euch, dann rufe er die Ältesten. Also es soll vom Gemeindeglied ausgehen. Er rufe die Ältesten, die Kirchenvorsteher, die Ältesten einer Gemeinde, die Verantwortlichen, dass sie kommen und mit ihm beten und dann wird es besser mit ihm werden. Es muss nicht heißen, dass gleich die Krankheit weg ist, aber vielleicht bekommt der Kranke eine andere Sicht, sie zu ertragen oder anders mit ihr umzugehen oder einfach Gott fester im Glauben noch zu ergreifen. Es gibt noch viele Fragen und Geheimnisse, die wir bei diesem Thema nicht in einer Predigt behandeln können. Ich möchte uns aber alle trösten bei den vielen Fragen, die wir da haben, vielleicht aus eigener Betroffenheit oder aus Begegnung mit fremden Leiden, mit einem Satz des Katholiken, Chesterton, Gottes Rätsel sind noch befriedigender als die Lösungen der Menschen. Machen wir es bloß nicht so, dass wir zu schnell und zu eilig schnelle Antworten geben. Zum Beispiel die moralische Antwort. Was hast du denn getan, damit du das jetzt leiden musst? Jesus hat es eigentlich verboten. Als seine Jünger mal sagten, was haben denn die Eltern von dem oder der getan, damit es dem jetzt so schlecht geht, hat Jesus gesagt, nein, so nicht. Und hat ihn geheilt. Und das heißt, auch Christen sind nicht frei davon, die Folgen des Falles einer von Gott gefallenen und ihm entfremdeten und von ihm getrennten Schöpfung im Großen und Ganzen, die Folgen mitzutragen. Aber wir haben, auch wenn wir auch keine Antwort haben auf alles, wir haben aber immer eine Adresse. Und das ist der, der selber gelitten hat für uns. Jesus Christus am Kreuz. Das soll uns trösten und uns fähig machen, andere zu trösten. Amen. Und der Friede Gottes umgebe uns und halte uns aufrecht auf dem Weg zu unserem ewigen Ziel. Amen.